Wir skypen immer jeden Morgen und so, und das brauchen wir so, weil das ist unser Alltag und unser quasi gefühltes mit der Kunstledertasche und der Thermoskanne irgendwie zum Arbeiten gehen. Und das braucht, also wir brauchen das beide voll. Der Alltag ist ganz wichtig. Im Prinzip lässt der Kluftinger jeden so leben, wie er das gern mag. Und der muss einfach okay sein. Der muss gerade raus sein, möglichst authentisch, und dann passt es auch für ihn. Egal, wie der ausschaut, mit wem er zusammenlebt oder was er so treibt im Leben. Der Erfolg unserer Bücher hängt einfach mit der Person Kluftinger zusammen. Den mag man, auch wenn er so ein alter Stinkstiefel ist, aber der ist einfach relativ gerade raus, und der ist eben nicht irgendwie nur immer grantig und nur immer scheiße drauf, und der raunzt nicht jeden an.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk, und ich freue mich sehr, euch heute zu dieser ganz besonderen Weihnachtsepisode begrüßen zu dürfen. Unsere heutigen Gäste sind Volker Klüpfel und Michael Kober. Die beiden begeistern seit nunmehr 18 Jahren Millionen von Lesern mit ihren Büchern rund um das Leben und Arbeiten des Allgäuer Kriminalkommissars Kluftinger. In Morgen Klufti wird's was geben, dem neuesten Werk der beiden Autoren, kann man den oft kauzigen Kommissar nun ganz ohne Mord, dafür aber mit 24 Katastrophen zum Weihnachtsfest erleben. Ich wollte von den beiden wissen, wie man nach so langer Zeit noch immer als Autorenduo funktionieren kann und es hinbekommt, gleichzeitig auch nach wie vor befreundet zu sein, wie Weihnachten im Allgäu gefeiert wird und was für ein Typ dieser Kluftinger eigentlich ist. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin & Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, so verpasst ihr auch keine der folgenden Episoden. Mit dieser Episode verabschieden wir uns auch direkt in eine kleine Weihnachtspause. Ich freue mich sehr, dass ihr nach über 60 Episoden noch immer treue Hörer seid, jede Woche aufmerksam zuhört, Feedback gebt und Gin & Talk weiterempfehlt. Frohe Weihnachten und viel Spaß beim Zuhören.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Michael Kober und Volker Klüpfel, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können in München, kurz vor Weihnachten, zu unserer quasi Gin & Talk Weihnachtsepisode und über euer sehr, sehr weihnachtliches Kluftinger Buch sprechen können mit 24 Katastrophen, über die wir dann auch nochmal sprechen werden. Aber erstmal herzlich willkommen hier bei uns an der Bar.
Ja, vielen Dank, wir freuen uns. Danke für die Einladung.
Ein Kluftinger Weihnachtsbuch. Wie kam denn die Idee eigentlich?
Das lag irgendwann auf der Hand. Also wir sind beide Weihnachten sehr zugetan. Und wir hatten auch schon immer mal so Kluftinger Weihnachtsepisoden in den Büchern drin, wo er seiner Frau mal Geschenke kauft oder so. Und hatten dann auch so ein, zwei Kurzgeschichten schon geschrieben zu Weihnachten. Und irgendwie, es passt zu Kluftinger, das Thema.
24 Katastrophen in dem Buch. So ziemlich alles von Plätzchen bis japanischen multikulturellen Missverständnissen. Aber eigentlich keine echten Kommissaraufgaben im klassischen Sinne, wie man sie denn sonst so kennt. Erleben wir Kluftinger hier mal in einer ganz neuen Rolle sozusagen, als Familienoberhaupt, das irgendwie versucht, Weihnachten für sein Verständnis irgendwie so hinzubekommen, dass es funktioniert?
Ja, das ist schon für ihn eine neue Rolle, dieses Ausgestalten der Weihnachtsfeierlichkeiten. Aber an sich ist ja der Kluftinger bei uns immer auch privat im Fokus. Also natürlich gibt es immer die Fälle, wo wir ihn als Kommissar erleben, aber darüber hinaus mindestens genauso viel Platz nimmt der Privatmann Kluftinger ein. Und jetzt haben wir einfach den Fall halt weggelassen, weil selbst der fleißigste Kommissar ist eigentlich mehr Mensch als Kommissar. Und da gibt es ein bisschen mehr zu erzählen dann noch.
Und als die Handlung des Buches einsetzt, ist er halt schon im Weihnachtsurlaub und hat sich schon verabschiedet. Da möchte man ja jetzt auch nicht mehr zurück ins Büro quasi.
Das ist richtig, ja. Er ist ja jetzt quasi volljährig geworden, 18 Jahre seit dem ersten Buch. Wie hat er sich denn verändert für euch persönlich in all den Jahren?
Der ist ein fester Bestandteil unserer Leben geworden. Das ist echt unglaublich. Und dass das überhaupt, also als wir angefangen haben, dass das 18 Jahre, oder schreiben tun wir jetzt schon 20 Jahre an dem, dass das so lang trägt und eigentlich auch so lang was hergibt, das ist unglaublich. Und zum Glück altert der Klofdinger ja nicht in echten Lebensjahren, sondern in Buchjahren. Und der ist eigentlich aber tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel älter geworden. Also wenn man sich den jetzt vorstellen würde, war vielleicht so Mitte 50, als wir angefangen haben. Wenn der jetzt tatsächlich 18 Jahre älter wäre, ist unvorstellbar.
Ist er noch mal ein bisschen kauziger geworden?
Ich weiß nicht, eher nicht, finde ich. Aber klar, man sagt immer, der sei kauzig. Das ist so ein Schlagwort, das mit ihm gern verwendet wird. So finden wir ja gar nicht so extrem. Aber wir kennen natürlich viele Leute, die so sind. Vielleicht steckt auch von uns selber was mit drin. Und deswegen wirkt der auf uns relativ normal. Das war eigentlich auch die Herangehensweise, einen normalen Menschen, einen normalen Kommissar zu erfinden. Und nicht wie damals, als wir angefangen haben, das üblich war, einen psychisch gestörten, depressiven, geschiedenen, gesundheitlich mitgenommenen. Also die waren alle irgendwie versehrt. Und wir wollten halt sagen, nee, die meisten sind es ja nicht. Die sind halt ganz normale Menschen und so einen wollten wir auch haben.
Aber unglaublich ist, wie sehr sich der tatsächlich als Projektionsfläche oder als Spiegel der Gesellschaft eigentlich für uns darstellt. Also weil wenn man in die ersten Bücher reinliest, dann ist der, also dann, so könnte man den heutzutage gar nicht mehr erzählen, weil sich der halt einfach auch, also wie unsere Gesellschaft zum Glück, musste er sich verändern. Also der war zum Beispiel ganz schön homophob unterwegs am Anfang. Das ist heutzutage unvorstellbar. Und das ist eigentlich schon irgendwie cool, also an so einer Figur zu sehen, wie sehr zum Positiven bei allem, was irgendwie im Moment drückt und so, sich unsere Gesellschaft so verändert hat. Also ich finde, und der muss deswegen auch viel moderner sein. Der kann auch nicht mehr dieser alte Arsch sein, der immer irgendwie seine Shovi-Sprüche raushaut. Weil das geht einfach heute nicht mehr und das würden wir jetzt auch nicht mehr machen.
Das erste Buch, wenn ich es richtig im Kopf habe, hatte gerade mal 1000 Exemplare Auflage und ihr hattet auch noch gar kein Gefühl dafür, ob das jetzt viel oder wenig ist und wie das überhaupt so alles funktioniert mit diesen Büchern. Eigentlich heute kaum mehr vorstellbar, oder? Also in all den Jahren, wenn man diese 18 Jahre zurückblickt, heute Millionen Auflagen über die Reihe hinweg. Alles ein bisschen verrückt eigentlich, oder? Wie geht's euch da selber damit?
Aus damaliger Sicht total verrückt. Ne? Also wie wir gestartet sind eben mit dieser kleinen Auflage, dachten wir da schon, das ist viel und wären wahrscheinlich auch zufrieden gewesen. Aber man wächst natürlich dann damit. Es war ja auch nie, klar, irgendwann taucht man auf der Landkarte der Bestsellerlisten oder Literaturmenschen auf, aber wir waren ja von Anfang an dabei und das ist schon gewachsen. Das hat schon seine Zeit gebraucht und dann hat, das hat uns die Zeit gegeben, damit auch irgendwie klarzukommen. Und jetzt, ja, weiß ich schon, wie viele Bücher man verkaufen muss, dass man in der Bestsellerliste reinkommt oder so. Damals wusste ich es nicht.
Aber trotzdem ist er, und das macht deswegen auch Spaß, ist er immer nur für eine Überraschung gut. Also, weil das Buch, das jetzt da kurz vor Weihnachten rauskam, das hat man jetzt schon eine Weile irgendwie überlegt, wann wir es rausbringen und so, haben wir einen Teil schon mal so als Geschenk an die Buchhändler irgendwie mal vom Verlag und so. Und das war so, dann haben die vom Verlag immer schon geredet, ja, und da ist es dann vielleicht auf der Liste und so. Und ich habe mir immer gedacht, komm, das Weihnachtsbuch, das kannst doch nicht. Und jetzt ist es aber wirklich, und da hat er uns jetzt echt nochmal überrascht, der Klofdinger, dass das jetzt irgendwie so lief vor Weihnachten.
Jetzt schreibt ihr diese Bücher ja als Duo und ihr, wenn ich richtig informiert bin, dann schreibt ihr immer so abwechselnd auch wirklich die Kapitel und schickt sie dann jeweils dem anderen. Schafft ihr denn euch gegenseitig noch nach all den Jahren zu überraschen?
Ah, das ist eine gute Frage. Kann mich da mich überraschen? Also es wäre ja, wenn, dann eher eine positive Überraschung, weil die negativen, glaube ich, das schaffen wir immer nur. Das ist relativ leicht, den anderen negativ zu überraschen. Also es ist schon bei Ideen, finde ich, eher so. Jetzt, wenn ich einen Text von ihm kriege, dann ist es schon sehr eingeübt. Aber Mama haut da schon eine Idee raus, wo man denkt, wo kommt die jetzt her? Weiß man von sich selber auch oft nicht. Und da liegt wahrscheinlich das Überraschungsmoment. Oder viel kleiner, aber mindestens genauso wichtig auf der Bühne, wenn nicht so komische Zeiten sind, sind wir auch echt viel unterwegs und machen Live-Shows und improvisieren da viel und da kommen plötzlich Sachen, wo man denkt, ja geil, finde ich selber wahnsinnig lustig und muss ich selber auch lachen, also sehr gut, gut improvisiert.
Das ist ja auch der Punkt, warum man es halt so lang machen kann. Also weil ich glaube, also unser Arbeiten hat echt zwei Momente. Das eine ist die Routine, die total wichtig ist für uns. Also wirklich, wir skypen immer jeden Morgen und so und das brauchen wir so, weil das ist unser Alltag und unser quasi gefühltes mit der Kunstledertasche und der Thermoskanne irgendwie zum Arbeiten gehen. Und das braucht, also wir brauchen das beide voll. Der Alltag ist ganz wichtig. Und dann ist es aber halt auch wichtig, dass es nach 18 Jahren tatsächlich immer wieder Sachen gibt, die du nicht auf dem Schirm hast. Und dass das passiert, ist schon eigentlich ein Glück nach all der Zeit. So.
Ich habe mit Doris Dörrie vor ziemlich genau einem Jahr eine Episode gemacht, wo wir ganz viel über das Schreiben gesprochen haben. Und sie hat viel darüber gesprochen, wie wichtig Disziplin auch wirklich ist. Mhm. Komm gerade drauf, weil du diesen morgendlichen Skype-Call ansprichst. Ist es wirklich auch diese Disziplin, die euch auch über diese 18 Jahre gehalten hat, um überhaupt auch miteinander zu funktionieren, dass ihr eben solche festen Abläufe habt und so ein eingespieltes Team quasi da auch seid?
Ja, absolut. Und das ist einfach auch was es in so einem, also das ist ja einfach so frei irgendwie der Beruf, was dann manchmal einfach auch schwer erträglich ist und was es halt auch einfach, also wenn wir nicht diese Routine hätten und dieses Planbare, ich glaube, dann würde ich schon manchmal nachts wach liegen und mir denken, scheiße, wie geht's weiter oder wie kriege ich diese ganzen Fäden irgendwie zusammen, aber das, ja, das gibt Sicherheit irgendwie.
Und als du bist du mehr nur auf Disziplin angewiesen, natürlich als allein. Weil wenn ich jetzt allein ein Buch schreibe, angenommen, ich habe noch gar keinen Abgabetermin, dann mache ich heute was, nö, mache ich morgen. Aber dadurch, dass wir ja irgendwie das zusammenbringen müssen, auch irgendwann, also ist es schon wichtiger, noch diszipliniert zu arbeiten und feste Zeiten zu haben. Haben aber, ja, das bestätigt das Dörrie-Beispiel ja auch, immer mehr Autoren, glaube ich, also diese künstlerische Furor, mit dem man dann so ein Ding in 2 Wochen raushaut, das ist, glaube ich, überholt.
Zurück zu eurem Weihnachtsbuch, übrigens morgen Kluft, die wird's was geben, heißt es. Ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor, in der Nicht-Weihnachtszeit die ganze Zeit thematisch irgendwie im Winter zu hängen und über Weihnachten nachzudenken. Wie ging es euch damit?
Das ist was man irgendwie so mit der Zeit auch gewohnt ist. Also ich weiß noch, als ich an dem Buch geschrieben habe, war ich mal zumindest irgendwann auf einem Campingplatz in Schweden. Und es war wirklich Hochsommer eigentlich. Aber das sind auch ganz schöne Fantasiereisen irgendwie. Also es ist schon ganz schön. Wir haben gerade jetzt dann Abgabe unseres nächsten Buches und das heißt Affenhitze und das ist auch Thema. Es spielt halt im absoluten Hochsommer. Und wenn du dann irgendwie im Arbeitszimmer sitzt und rausschaust und es schneit, das ist schon auch ein cooler Kontrast so.
Jetzt lebt Kluftinger ja so ein bisschen in einer, ja, fast schon in so einer Art heilen Welt im Allgäu, einem der sichersten Orte der Republik. Trotzdem sterben zumindest in euren Büchern immer wieder Menschen dort. Er lebt auch in einer Corona-freien Welt nach wie vor. Wie wichtig war euch das, auch wirklich diese Welt so zu lassen, wie sie ist, ohne dieses Pandemie-Thema da so reinfließen zu lassen?
Ja, es war uns schon auf mehrere Arten wichtig. Also erstens ist es auch eine strategische Entscheidung, weil wir ja nicht wussten, wie dieses Thema sich entwickelt. Und ein Buch hat halt einen Vorlauf von 1-2 Jahren und dann bist halt ganz schnell wahnsinnig hinten dran und dann schreibst du was über eine Pandemie, was längst nicht mehr stimmt oder was nur noch historisch ist. Das Buch soll aber irgendwie in der Gegenwart verortet sein. Funktioniert nicht so gut. Und dann war es aber auch eine emotionale Entscheidung zu sagen, das hat da nichts verloren. Das ist ja auch auf eine gewisse Weise eine heile Welt. Gut, es geschieht Mord und Totschlag, also ganz heil ist sie nicht, aber zumindest vor diesem Thema ist der Kluftinger verschont und dadurch ja auch unsere Leser. Die haben jeden Tag damit zu tun und ich glaube, die sind ganz froh, wenn sie mal in den Büchern da nichts davon hören.
Ist, glaube ich, auch wichtig, dass solange das jetzt noch so im Schwange ist, dass das tatsächlich im Moment noch außen vor bleibt. Im nächsten wird es mal ganz kurz irgendwie so, also quasi erwähnen oder so, also vom Kluftinger sozusagen leicht gespielt, aber niemand versteht es. Aber ich glaube tatsächlich, und das sind auch Gedanken, die ich neulich schon hatte, ich glaube danach, wenn es tatsächlich vorbei ist, dann muss es thematisiert sein, weil tatsächlich unsere Welt eine andere ist. Und dann kannst du es nicht mehr, dann kannst du nicht mehr ins Vor-Corona-Niveau zurück. Und dann müssen wir es auch thematisieren und aufnehmen. Und das bietet aber, also ich glaube, retrospektiv auch eine gute Fläche von Kluftinger. Der ist ja auch Hypochonder und der desinfiziert sich ja auch gern mal fünfmal am Tag sowieso die Hände und danach wahrscheinlich nur viel schlimmer.
Es ist ja fast rührend zu lesen, wie er sich um den japanischen Besuch kümmert in diesem Buch mit erheblichen sprachlichen Schwierigkeiten, die ihr wunderbar in Textform gegossen habt. Wie schwer tut er sich denn eigentlich mit diesem japanischen Familienzuwachs sozusagen zu akzeptieren, auch ein Stück weit, dass da ja doch sehr viel, also ich habe das Gefühl, er auf der einen Seite findet er das ja irgendwie schon ganz toll und auf der anderen Seite tut er sich aber irgendwie auch noch so ein bisschen schwer damit, oder? Es ist so ein bisschen zwiespältig.
Ja, also der am Anfang war das natürlich ein Riesenangstthema für ihn auch, weil also da gibt's ja auch wahnsinnig viele Konventionen und die sagen ja nie genau, was sie wollen und irgendwie, es war ein wahnsinnig glitschiges Parkett für ihn. Und dann hat er aber, also den Typen hinter dem Japaner, der so auf bestimmte Umgangsformen und so angeblich aus ist, kennengelernt und hat dann festgestellt, da ist eigentlich, ja, manchmal einer wie er, der auch manchmal irgendwie trockene Witze raushaut und eigentlich einen ganz guten Humor hat so und das schätzt er halt auch. Also, und ich glaube, er ist auch ein bisschen stolz drauf, dass er so einen kosmopolitischen Freund hat quasi.
Wie unterscheidet sich denn ein Allgäuer Weihnachtsfest von einem Weihnachtsfest vielleicht woanders in diesem Land?
Ja, es geht schon mal los, dass bei uns ja das Christkind kommt und in vielen anderen Gegenden kommt der Weihnachtsmann. Das hatte ich gerade heute das Thema, weil beim Sohn im Kindergarten eine Erzieherin erzählt hat, dass jetzt der Weihnachtsmann kommt. Dann habe ich gesagt, nee, der kommt nicht hierher, der macht vor dem, um den Süden Deutschlands einen großen Bogen. Aber wir haben Schnee öfter als die anderen, was es natürlich ein bisschen heimeliger macht. Und das würde jetzt so für das Allgäu, nicht für ganz Süddeutschland gilt es sicher nicht, aber fürs Allgäu speziell schon denken, dass die, also da spielt die Religion wahrscheinlich noch eine größere Rolle und dieses Zurückziehen, Schnee liegt, alles ist ruhig, alles ist zu, alles ist irgendwie dunkel, das spielt da sicher noch eine größere Rolle, obwohl es natürlich auch da eher in die laute Richtung geht so langsam.
Ist Religion da eigentlich mehr so ein Thema von tatsächlichem Glauben oder ist es mehr so ein Thema von Gemeinschaft? Also dieses Gefühl, Teil einer Gemeinde zu sein oder dass jetzt wirklich die Leute sagen, sie glauben an all das.
Das ist sicher beides. Ja? Also wenn man die historische Entwicklung betrachtet, ich meine, wenn du da nicht gläubig gewesen wärst, ja, in vorigen Jahrhundert oder im vorvergangenen, dann hätte ich wahrscheinlich schon irgendwie ein Problem gehabt, dann wäre ich wirklich ein Exot gewesen. Und es gab auch eine gewisse soziale Kontrolle, selbst noch in meiner Kindheit, ob man denn am Sonntag in der Kirche war. Und da hat schon mal die Religionslehrerin dann gesagt, wer nicht in der Kirche war. Ja. Und das ist jetzt auch nicht mehr so natürlich. Also diese Konvention, dieses Soziale an der Religion, das hat sicher auch immer eine Rolle gespielt. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass die Leute auch aus Geschichte heraus, ich meine, die waren sind in einem Landstrich groß geworden, wo sie den Naturgewalten vielleicht mehr ausgesetzt waren als anderswo, dass man da schon mal gern wohin gebetet hast, damit alles gut wird.
Nichtsdestotrotz muss man sagen, es ist halt einfach auch, es hat einfach viel mit nicht groß weltanschaulich hinterfragter Tradition zu tun. Also, dass sich die Kirche halt am 24. abends zum Bersten füllt und ansonsten an den restlichen 51 Sonntagen im Jahr irgendwie leer ist und sich da irgendwie drei Rollatoren finden, ist natürlich, spricht natürlich auch Bände. Und an Weihnachten geht man halt in Kirche. Und das geht man vielleicht im Süden mehr noch als, oder in ländlichen Regionen mehr noch als in der Stadt. Aber das gehört halt einfach auch dazu. Ich meine, und wenn man nur draußen oder daheim sitzt, dann ist ja auch schwierig. So, man muss ja auch mal in frische Luft in Kirche gehen und dann wieder heim. Ich glaube, das muss man schon auch ehrlich sagen, ist auch bei vielen, vielen Familien die Triebfeder.
Was sind denn für euch ganz persönlich die liebsten Weihnachtstraditionen? Also habt ihr so Sachen, die bei euch nicht fehlen dürfen bei jedem Weihnachtsfest?
Also natürlich, es gibt ja dann so feste Essenstraditionen und so. Und also bei uns gibt's dann auch immer so einen festen Ablauf irgendwie. Erst geht's auf den Friedhof, dann geht's zur Tante, dann irgendwie beim Vater vorbei und dann geht's heim. Und das sind so, also es sind einfach Abläufe, die haben sich so allmählich rausgebildet und mit dem Bekommen der eigenen Familie kommen dann ja immer noch welche dazu. Und das ist schon schön, wenn sich so eine Tradition zwar immer weiter ein bisschen formt und ändert, aber wenn halt auch Sachen da sind, die immer gleich sind, ist schon schön.
Ja, also ich habe da keine so richtigen, wir haben jetzt vor 3 Jahren oder 4 Jahren eine begründet, die jetzt aber durch Corona schon wieder unterbrochen wurde, weil das war wirklich immer so ein Idealbild von mir, das platzmäßig aber nie realisierbar war, dass alle Familien, also meine mit allen Geschwistern, Kindern, Eltern und die von meiner Frau, dass die alle zusammenkommen am ersten Weihnachtsfeiertag. Und das ging halt einfach nicht. Und jetzt geht's. Wir haben jetzt ein Haus, das groß genug ist, aber es nützt nichts, wenn es dann Kontaktbeschränkungen gibt und man darf es wieder nicht machen.
Jetzt handelt das Buch ja quasi, oder ist das Buch unterteilt in 24 Katastrophen. Und ich musste immer wieder so ein bisschen daran denken, an meine letzten Jahre Weihnachten zurückdenken quasi. Und irgendwie dieses Fest schafft es eigentlich gar nicht ohne so ein bisschen Chaos, weil auf einmal kommen eben alle zusammen und verbringen mehr Zeit, als sie sonst gewohnt sind miteinander und dann dauert es oft nicht lang, bis irgendwelche alten Geschichten wieder aufgekocht werden, bis irgendwelche Dinge diskutiert werden, bis all diese Dinge da wieder so hochkommen und es dann vielleicht sogar im schlimmsten Fall zum Streit kommt. Bräuchten wir vielleicht alle so eine Art Kluftinger bei uns zu Hause, der mit seiner so ein bisschen ist mir eigentlich alles egal und wenn es mich zu sehr nervt, dann gehe ich halt irgendwie vor die Tür oder so. Mit dieser Mentalität, dass da der am Ende dann vielleicht doch wieder alles zusammenhält.
Ja, die Gelassenheit an Weihnachten, die ist es ja, die meisten nicht haben. Also das reklamiere für mich auch gar nicht, dass ich die hätte. Aber die macht ja die Katastrophen und nicht das Fest und nicht das Zusammenkommen, sondern dieses Krampfhafte. Aber wenn wir dann zusammenkommen und an diesem speziellen Tag, dann muss aber wirklich alles passen. Dann darf das Essen nicht kalt sein, dann muss die Soße stimmen, dann darf der Opa nicht vom Krieg erzählen oder so. Also das ist so überhöht, dass es nicht nur schief gehen kann, ist ja klar. Trotzdem hat es natürlich auch einen gewissen Unterhaltungswert, dass solche Idealbilder dann an der Realität zerschellen. Das ist ja auch ganz schön.
Für Kluftinger ist es ja eigentlich ohnehin schon zu viel Komplexität, ja, ja. Oder? Ja, also ja. Eigentlich vielleicht gerade deshalb kommt der damit dann irgendwie auch, weil er sagt, das ist also mir irgendwie eh schon alles zu viel.
Klar, also er steigt aus. Eigentlich ist er ja nur da, um zu konsumieren. Jetzt ist seine Frau nicht da. Jetzt muss er quasi das Ganze, was er sonst konsumiert, selber herstellen. Dann ist für ihn schon eigentlich durch.
Aber das ist dann schon auch rührend, also weil viele in seiner Situation würden sagen, gut, dann ist es halt so. Und er bemüht sich halt genau. Tatsächlich redlich.
Der
also
hat
er
halt
möchte es schön machen.
Diesen Traum.
Er kann es halt nicht.
Von Weihnachten. So, ja. Der soll eigentlich Realität werden. Und normalerweise sorgt seine Frau dafür, dass das passiert. Und jetzt kann sie es nicht.
Ja, und mitten rein kommt dann irgendwie Japan. Und ich fand diese Szene am Bahnhof so lustig, als er irgendwie ihn abgeholt hat und erstmal alles schief ging, was irgendwie schief gehen konnte. Mit Trommel und ohne zu viel zu verraten, Schneeballschlacht und allem drum und dran. eigentlich auch da wieder irgendwie bewundernswert, dass er die Fassung hält und irgendwie versucht, noch alles irgendwie so hinzubekommen. Also auch da wieder so ein bisschen dieser Versuch, alles hinzubiegen, dass es irgendwie am Ende funktioniert. Da merkt man auch wieder so ein Stück weit, wie wichtig ihm eigentlich dann am Ende doch wieder auch dieser, ja, interkulturelle Austausch ist. Wie viel japanisches Weihnachtsinteresse hat Kluftinger denn? Also für ihn dieses Thema, wie feiern eigentlich andere Länder Weihnachten, ist das überhaupt etwas, worüber er nachdenkt? Also gerade zur Weihnachtszeit kommt man ja wieder in so eine Situation, wo man da mitbekommt, in dem einen Land wird so gefeiert, da wird so gefeiert und alles ist irgendwie so ein bisschen anders und am Ende doch wieder gleich. Ist das was Kluftinger interessiert oder ist ihm das eigentlich?
Höchstens, wenn er abends vorm Fernseher sitzt und so durchzappt und dann kommt gerade eine Doku, Weihnachtsbräuche in der Welt, dann könnte man sehen, weil er geht ja davon aus, so wie er es feiert, ist es das Richtige, das originale Weihnachten. Und was sich daraus für Abarten entwickelt haben, bis nach Japan hin, das glaube ich, würde ihn schon interessieren. Aber an sich ein Interesse am Fest der anderen, nee, die feiern das halt falsch. Ja, das ist Bottomline für ihn. Er sagt ja auch dann immer, ja, im Shintoismus, da habt ihr das wahrscheinlich gar nicht. Der weiß nicht mal, ob der überhaupt Shintoist ist. Ja, der geht einfach davon aus, dass das alles anders ist da.
Das ist ihm aber eigentlich auch egal. Also das aber nicht aus so einer Ignoranz raus oder aus so einer Borniertheit raus, sondern weil Weihnachten für ihn ja das, also quasi der Inbegriff von Privatheit ist. Und deswegen lässt er den anderen gern die Privatheit, ist ihm völlig wurscht, wie die anderen feiern. Hauptsache er hat quasi seine klassische Weihnachtstradition. Und alle sind zusammen und keiner ist enttäuscht und alle sind irgendwie, alle gehen danach und sagen, es war schön.
Jetzt ist er ja so ein Typ, wir haben vorhin schon gesagt, so ein bisschen so ein Typ aus einer anderen Zeit. Jetzt haben wir von diesem Typus aber ja ganz viele noch nach wie vor in Deutschland. Und er bekommt es aber irgendwie hin, so diesen schmalen Grat zwischen völlig inkorrekt und konservativ und irgendwie aber ja sympathisch okay, so ungefähr hinzubekommen. Was können wir denn da von ihm lernen oder was können denn die anderen, die vielleicht so ein bisschen zu sehr in die eine oder in die andere Richtung abgleiten, von ihm lernen, um da irgendwie ja vielleicht über die Jahre dann auch ein bisschen milder zu werden?
Also ich glaube, was das Wichtige ist bei Kluftinger ist, dass es nie sozusagen aus dem Impetus rauskommt, irgendjemanden herabzusetzen, zu beleidigen oder auch nur irgendwie dessen Lebensweise zu kritisieren. Das ist einfach, das sind Sachen, die kennt er nicht. Er weiß nicht, wie man damit umgehen muss und so. Aber das ist jetzt nie sozusagen aus einer erhöhten Perspektive oder aus einer erhöhten, angenommenen moralischen Perspektive. Sondern das ist eigentlich immer Unvermögen, mit Neuerungen oder so umzugehen. Aber im Prinzip lässt der Kluftinger jeden so leben, wie er das gern mag. Und der muss einfach okay sein, der muss gerade raus sein, möglichst authentisch und dann passt es auch für ihn. Egal, wie der ausschaut, mit wem er zusammenlebt oder was er so treibt im Leben.
Was würde Kluftinger eigentlich euch beiden zu Weihnachten schenken?
Also wenn er jetzt, also wenn man davon ausgeht, wir wären tatsächlich in dem Verhältnis, dass wir sein Privatleben an die Öffentlichkeit zerren, dann vielleicht eine Klage oder sowas, weil davon wäre er natürlich nicht begeistert. Wenn wir uns jetzt auf einer anderen Ebene kennen würden, wir wären einfach Autoren, die nichts mit ihm zu tun haben und er wäre der Kriminalkommissar Kluftinger, würde uns auch nichts schenken, weil er ist geizig und wir gehören nicht zur Familie, also warum sollte er uns was kaufen?
Vielleicht eine Dienstordnung der bayerischen Polizei, weil da sind wir auch nicht immer ganz korrekt, was das angeht. Und er wird sich sicher wahnsinnig drüber aufregen, wenn die Polizeiarbeit nicht 1:1 akribisch dargestellt ist.
Jetzt sind ja nicht zuletzt auch durch eure Bücher so ganz eigene Genrebegriffe entstanden, von denen ihr jetzt nicht so viel haltet, wenn ich das richtig verstanden habe. Also diese ganzen Begriffe mit Regionalkrimis, Allgäu-Krimi, all diese Dinge, die da irgendwie so entstanden sind. Wie geht's euch mit diesen ganzen Begriffen? Also es sind ja, wenn man die all diese Bücher nimmt, die da irgendwie diesen Stempel bekommen, muss man ja sagen, es ist durchaus ein sehr erfolgreicher Bereich von Geschichten und Büchern.
Ja, es gibt halt immer die Bestrebung oder auch die Notwendigkeit, einfach bei der Flut von Krimis, also halt einfach zu labeln. Und da gibt's halt viele Säcke irgendwie oder viele Oberbegriffe, wo man halt vielleicht reinfällt. Und also natürlich, je mehr es davon gibt, desto weniger trifft's vielleicht den Einzelnen. Und es hat schon alles auch seine Berechtigung. Also es spielt in der Provinz und es spielt auch im Allgäu und so weiter. Aber also ich glaube, wenn man weiß, dass es halt nie genau trifft, dann ist es auch, also dann ist es ja auch legitim, sozusagen, das irgendwie in Schubladen einzuteilen. So. Aber uns ging es nie darum, sozusagen den Heimatkrimi insofern oder den Provinzkrimi insofern zu schreiben, dass halt, haben wir uns heute erst im Auto wieder drüber unterhalten, also dass halt einmal kommt der böse Baulöwe, der irgendwie ein Freizeitdorf macht gegen die Bevölkerung und dann kommt irgendwie der Inhaber der Bergbahn, der dann nachts im Sessellift irgendwie erfriert und so. Also und der Tote in der Güllegrube, so, das haben wir jetzt nie uns ausgesucht. Dafür gibt's natürlich auch die Berechtigung, aber ja, wie gesagt, also es teilweise stimmt die Zuordnung und teilweise vielleicht nicht.
Ihr schafft ja so ein bisschen diesen Spagat zwischen auf der einen Seite sehr ernsten Themen, also Mord und Totschlag und allem, was irgendwie dazugehört, und auf der anderen Seite immer so eine mindestens mal Schmunzelkomponente hineinzubekommen. Wie grenzt ihr das dann für euch ab? Also wo sagt ihr für euch, ja, das ist okay, an der Stelle ist jetzt okay, wenn man auch irgendwie mal lachen kann? Und wo sagt ihr, oder wo habt ihr Stellen, wo ihr sagt, das ist jetzt ein ganz schlechter Moment, um irgendwie zu lachen?
Naja, also wir nehmen unseren Kriminalfall erstmal ernst. Das ist kein satirischer Fall, das ist kein Comedy-Fall. Da versuchen wir wirklich, einen vernünftigen Kriminalfall zu konstruieren. Und auch mit allem, was dazugehört, wenn jetzt die bei der Leiche stehen, dann würden, also unsere Figuren jedenfalls, haben da auch eine gewisse Ethik, die würden da nicht Witze reißen und wir würden die nicht in Situationen bringen, wo der Leser dann lacht. Also da gibt's für uns keinen Grund dazu. Es gibt genug Möglichkeiten, Humor in dem Buch unterzubringen, ohne dass es in solchen Szenen dann sein muss. Also vereinbaren lässt sich das meiner Meinung nach gut, weil ich denke auch, dass viele Polizisten humorvolle Menschen sind und die müssen aber in ihrem Beruf eben auch mit solchen Sachen umgehen und dann haben sie privat oder im Büro auch mal ein Ventil, einen Witz zu machen.
Bekommt ihr eigentlich ab und zu auch Leserbriefe sozusagen oder Feedback anderer Art von Polizisten und echten Kommissaren? Und was sagen die so zu Kluftinger?
Wir sind ja froh, dass wir bei der Allgäuer Polizei immer auch zur Recherche kommen dürfen. Und am Anfang haben wir es uns natürlich nicht getraut. So. Also haben wir einfach angefangen und diese berühmten 1000 Exemplare dann irgendwie drucken lassen. Und beim zweiten war es dann aber schon so weit, hat uns ein netter Kollege darauf hingewiesen, was alles nicht stimmt bei uns. Zu Recht natürlich, weil es war wirklich hanebüchen teilweise. Und dann haben wir aber mitgekriegt, dass die das gar nicht so schlecht finden. Weil das halt tatsächlich, weil die sagen, es hat wirklich viel von dem, was der Volker vorher gesagt hat, es hat viel mit der Realität zu tun, dass die halt heimgehen und erstmal abschalten müssen zum Beispiel. Deswegen haben die halt oder suchen die ein intaktes Privatleben, weil irgendwie müssen sie es verarbeiten können. Und dann haben sie uns mal auch die Begebenheit erzählt, dass bei Fortbildungen der bayerischen Polizei die Allgäuer natürlich immer bei der Begrüßungsrunde als Kluftinger vorgestellt werden und so. Das finden sie okay und es freut uns. Das ist halt Wahnsinnsauszeichnung, wenn es die Polizisten mögen.
Also wir haben auch noch nie, bis auf kleine Korrekturen so, noch nie irgendwie einen Brief kriegt oder eine Mail oder so von Polizisten, der sagt, so ein Schwachsinn. Ja, also die wissen natürlich auch, dass das eine dramaturgische Zuspitzung ihres Berufsalltags ist. Sogar es gibt einen Kempner Polizisten, der sagt immer, schreibt es nicht zu realistisch, sonst wird es zu langweilig. Ja, also die sehen das, die können das schon abstrahieren. Andererseits, also die laden uns zu Weihnachtsfeiern ein. Wir sind Ehrenkommissare der Bonner Polizei, warum auch immer der Bonner, aber es ist halt so. Also irgendwie finden die das okay, weil es halt nicht so weit von der Realität abweicht, dass man es komplett wegwischt und sagt, das ist einfach nur Quatsch. Also da sind wir wohl schon relativ nah dran.
Apropos nah dran, wie geht's denn euch eigentlich mit Verfilmungen eurer Geschichten? Also als Autor ist es ja oft sehr, sehr schwierig, sich dann auch, ja, abfinden ist ein vielleicht zu schweres Wort, aber so ein bisschen damit anzufreunden, dass vielleicht das eine Detail dann eben halt nicht in so einen Film passt oder man ja, was anderes.
Wenn es bloß das wäre, ne, dann wären diesbezüglich unsere Sorgen kleiner, ja. Nee, das ist ein heikles Thema, weil darum geht's uns ja nicht. Also wir sind ja auch nicht doof. Uns ist klar, dass wenn man ein 500-Seiten-Buch hat und dann 90 Minuten Film, dass da vieles rausfallen muss. Und das darum geht's gar nicht. Es geht darum, den Ton zu erhalten dieser Bücher und jetzt sei mal selbstbewusst die Qualität und das scheint nicht gelungen zu sein. Da sprechen einfach die Fakten dafür. Der allererste Film, wo nur keiner einen Film gesehen hat, das war da einer der erfolgreichsten Filme, die je im bayerischen Fernsehen gelaufen sind, wurde es in die ARD transferiert. Da war es auch super. Und dann sind die Einschaltquoten sukzessive runtergegangen, aber nicht die Verkaufszahlen unserer Bücher. So, jetzt kann man das ganz objektiv beurteilen und sagen, es muss irgendwie an den Filmen liegen. Und jetzt gibt's die halt auch nicht mehr. Und wir sind nicht so unglücklich drüber.
Es ist, also ich glaube, der Erfolg unserer Bücher hängt einfach mit der Person Kluftinger zusammen. Den mag man, auch wenn er so ein alter Stinkstiefel ist, aber der ist einfach relativ gerade raus und der ist eben nicht irgendwie nur immer grantig und nur immer scheiße drauf und der raunzt nicht jeden an. So. Und das ist jetzt nichts, was man, wozu man irgendwie Philosophie studiert haben muss, um das zu verstehen. Aber ich glaube, in den Filmen ist tatsächlich so nicht verstanden. Und dann war es uns natürlich auch, oder ist es uns wichtig, und das unterscheidet uns vielleicht von manchen anderen Regionalkrimis, also wo das spielt, das ist für uns eine normale Welt. Da sind wir aufgewachsen und da leben wir jetzt nach Studium und ein paar Berufsjahre woanders wieder. Und das ist nichts Überhöhtes oder so, aber es ist eben auch ganz normal. Aber es ist auch nicht ein Tummelplatz von Grenzdebilen und Menschen, die erstens keinen geraden Satz rauskriegen und die halt alle nur irgendwie, also irgendwie maximal auf der Förderschule waren. Aber wenn man sich die Filme manchmal anschaut, dann ist es genau der Blick auf die Provinz. Also da haben die alle irgendwie einen Schatten. Die haben einen Treffer weg und so leben sie auch. Und das ist halt in den Büchern nicht so. Und das ist manchmal leider der Ton der Filme und das ist was uns dann auch nicht so entgegenkommt. Und was die Leute vor Ort auch nicht wollen. Also, und die sagen auch, hey, das repräsentiert uns nicht, weil das passt halt einfach nicht.
Jetzt habt ihr vorhin schon kurz angesprochen, dass ihr jetzt dann demnächst die Abgabe für das nächste Buch habt. Das heißt, eure Fans, die nach dem verhältnismäßig für eure Verhältnisse eher dünnen Buch schon wieder Sehnsucht haben nach dem nächsten Buch, könnt ihr schon was sagen, wann das ungefähr in den Buchregalen stehen wird?
Das können wir ziemlich genau sagen. April ist Erscheinungsdatum oder Erscheinungsmonat. Welcher Tag, weiß ich jetzt nicht
auswendig. 28. für die Schnellen, da steht es dann schon im Regal quasi.
Das wird wieder ein Kluftinger mit Kriminalfall, mit allem, was dazugehört. Wir sind das mal unterwegs. Das war für uns ein wahnsinnig spannendes Buch, weil wir uns einem Thema widmen konnten, das uns echt fasziniert hat. Es wurden ja vor ein paar Jahren im Allgäu Funde gemacht, die für die Paläontologie wirklich von Weltgeltung waren. Es wurde nämlich herausgefunden, dass sich der aufrechte Gang schon vor 11 Millionen Jahren im Allgäu, damals hieß es noch nicht so, entwickelt hat. Ja, und das war natürlich schon ein Knaller. Und da wird weiterhin gegraben da in dieser Grube. Und wir durften uns das anschauen und haben da einen Krimi angesiedelt. Das ist natürlich also einfach eine Goldgrube im wahrsten Sinne des Wortes für uns.
Und an alle, denen das Buch zu dünn war, es wird eines der dicksten Kluftinger Bücher überhaupt sein. Wir sind gerade im Endlektorat und angesichts der Papierknappheit kommt von unserer Lektorin immer, können wir die Szene vielleicht einsparen, dass es nicht zu lang wird. Von daher, also da greifen wir wieder total in die Vollen.
Ist das eigentlich was, was ihr einfach, also sind ja eure Fans und ich auch so ein Stück weit sehr dankbar, dass es so dicke Bücher sind. Aber ist das was, was euch auch wirklich schwerfällt, da kürzer zu werden? Also ohne Not muss man das ja auch nicht, aber.
Ja, also es ist natürlich auch immer gut, von außen so ein Korrektiv zu haben, dass man sich auch nicht verzettelt. Kluftingers Privathandlung leitet, also oder lädt ja immer dazu ein, so. Und da ist schon ganz gut, wenn jemand drauf schaut, aber eigentlich haben wir das nie im Hinterkopf. Das ist tatsächlich immer, die Geschichte ist so lang, wie sie halt ist, und so lang muss sie erzählt werden.
Aber sie wird immer länger, und das gibt uns schon zu denken. Wir wissen nicht, warum eigentlich. Ja, also wir setzen uns nicht hin und sagen, so, das Mal muss es aber noch ein bisschen mehr sein.
Wir sind halt einfach auch wahnsinnige alte Laberköpfe. So, das ist halt, merkt man ja auch jetzt hier beim Podcast und von da so.
Es ist aber auch ein Buch. Natürlich unökonomisch, weil man könnte sich ja vielleicht die eine oder andere Szene sparen und für ein anderes Buch, ja, und da hätte man schon eine.
Aber da passt sie ja nicht rein, da kann sie nicht da erzählt werden, dann ist sie verloren und die Leute werden es nie erfahren. Es gibt Szenen, die Leute nie erfahren werden.
Vielleicht müsst ihr mehrteilige.
Möglicherweise.
Mit so einem richtig schönen Cliffhanger.
Oh nein, Ende. Das haben wir, oh Gott, das haben wir ja mal Ansatz. Also, wir hatten das wirklich mal vor. Zum Jubiläum dachte man, machen wir so ein zweigeteiltes Buch. Haben wir dann nicht gemacht und haben aber am Schluss so eine winzige Frage offen gelassen. Es haben uns die Leute um die Ohren gehauen. Ja, braucht sie? Habt sie das jetzt nötig, damit die Leute das andere Buch auch noch kaufen? Müsst ihr da jetzt das offen lassen? Was soll denn das? Also das davon rate ich ab.
Ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns als erstes mal darauf, mit 24 Weihnachtskatastrophen in ein hoffentlich nicht ganz katastrophales Weihnachtsfest starten zu können in dieser turbulenten Zeit, in der wir da gerade leben. Und freuen uns dann, wenn es uns nach dem Buch so ein bisschen frisch wird, weil so viel Winter und Schnee da drin ist, auf dann im April ein etwas wärmeres sozusagen. Und ich danke euch sehr, dass ihr vorbeigekommen seid.
Ja, danke. Auch.
Schön war's. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.